Oper Sachsen die Uraufführung der Lysistrate des Aristophanes mit der Musik des 1920 geborenen österreichischen Komponisten Paul Kont. Es verdient hohe Anerkennung, dass die Landesoper, eine Wanderbühne, sich mit allen ihren Kräften und Möglichkeiten in jeder Saison mindestens einmal für das zeitgenössische Schaffen einsetzt. Sie stellt neue Werke zur Diskussion und ringt vorbildlich um eine Gestaltung des progressiven musikalischen Theaters. Der Stoff des Werkes ist wesentlich bekannter als sein jüngster Gestalter für die Musikbühne. Das Thema der Lysistrate ist durch seine Kernfrage Krieg oder Frieden das Kardinalproblem auch unserer Tage. Insofern spannt sich ein weiter Bogen eines tiefen Verständnisses zwischen der Gegenwart und der Zeit des griechischen Komödiendichters Aristophanes vor rund 2400 Jahren. Es ist zweckmäßig, hier wenigstens einige Bemerkungen zum Werk und zur Situation des Dichters zu machen. Es gelang dem athenischen Aristophanes, die Komödie zu einem Erziehungsmittel des Volkes und zu einer politischen Kraft zu machen. Er verband Witz und Humor mit politischer Heißblütigkeit und sittlichem Ernst. Mit der Lysistrate griff der Dichter in den Peloponnesischen Bruderkrieg zwischen Athen und Sparta ein, der mit der völligen Vernichtung der attischen Seemacht endete. In der Lysistrate des Aristophanes kämpfen die Frauen beider Städte um den Frieden. Er wird durch eine List der Weiber errungen, die sich ihren Männern versagen und diese dadurch schließlich zur Einstellung des Kampfes zwingen. In mannigfacher Form sprechen künstlerische Gestaltungen des Lysistrate-Stoffes auch den modernen Menschen an. Erinnert sei wenigstens an das Antikriegsstück der Fernsehinszenierung von Fritz Kortner, an die Lysistrate-Bearbeitung Unternehmen Ölzweig des Berliner Maxim Gorki Theaters oder an das Original selbst. Auch auf der Musikbühne gewann die Lysistrate schon mehrfach Gestalt. Zum Beispiel in Richard Mohaupts in der Emigration geschriebenen gleichnamigen Ballett, das Chor und Solisten mit einbezieht, oder in Boris Blachers Tanzschöpfung der Nachkriegszeit. Paul Kont, der Wiener Komponist der Lysistrate, hatte schon früher einmal eine Schauspielmusik für das Stück des Aristophanes geschrieben. 1957 begann er die Komposition für die Musikbühne, die als Auftragswerk des Ministeriums für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik entstand und 1960 vollendet wurde. Anstelle der ursprünglich bei Felsenstein vorgesehenen Uraufführung erfolgte nunmehr die Premiere bei der Landesoper. Bewusst ist bis jetzt im Blick auf das Werk der Begriff Oper vermieden worden. Paul Konz Lysistrate entspricht nicht den hier üblichen Begriffen. Sie besitzt auch kein Libretto im gewohnten opernhaften Sinn. Gedanken des Komponisten lassen vermuten, dass er auf dem Gebiet der musikalischen Komödie ein Gegenstück zur musikalischen Tragödie, etwa der Antigone von Karl Orff, schaffen wollte. Das würde also bedeuten, die Linie Aristophanes, die über den Übersetzer und sprachlichen Gestalter Ludwig Seger um 1850 zu Kont führt, wäre eine Parallele zu Sophokles, Hölderlin, Orff. Kont vermied bei seiner Textfassung den Begriff Libretto. Das ist gleichbedeutend, dass bei seinem Werk alle Probleme der sogenannten Literaturoper auftreten. Kont konzentrierte äußerlich gesehen die ursprünglich 6 Bilder auf nur 4. Sein Textbuch ist wortreich und gleicht einem etwas zusammengezogenen Schauspiel, das den Ausgangspunkt für die spätere Vertonung gebildet hat. Richtig erscheint, dass hier die Chöre wieder die ihnen gebührende Stellung erhalten haben. Auch dadurch werden die Beziehungen zur Antike sinnfällig. In der musikalischen Gestaltung sind dann auch gerade diese Partien durchweg recht eindrucksvoll. Der erste Aufzug, eine Exposition, lässt nur Frauen mit der Lysistrate als Mittelpunkt auf der Bühne erscheinen und führt zum Entschluss, einen Liebesstreik durchzuführen. Der zweite Aufzug gipfelt in der prinzipiellen Auseinandersetzung der Lysistrate mit einem athenischen Ratsherrn, der als Vertreter der gesamten Männerwelt mit ihren faulen Kriegsideen gezeichnet ist. Die Probleme Krieg und Frieden, dazu die Fragen des Zusammenhangs zwischen Geld und Kriegsführung sowie Erörterungen über die Stellung der Frau kennzeichnen diese Szene. Die Streitfrage ist also ernst. Die musikalische Gestaltung der Situation ist jedoch durchaus komisch gemeint. Kont versucht das durch die greisenhafte Haltung des Ratsherrn und seinen gequälten Gesang zu unterstreichen. Die Chöre der attischen Weiber und Männer wie die Kämpfe und Listen zwischen beiden Geschlechtern entbehren nicht der Komik und Drastik. Saftigkeit regiert. In der individuellen Sphäre wird der Gegensatz Frau-Mann im dritten Akt zwischen der etwas lyrisch verbrämten Athenerin Myrine und ihrem breitspurigen, liebesbedürftigen Gatten Kinesias ausgetragen. Natürlich siegt die Frau. Wie auch sonst die Weiber auf der Bühne, voran die massiv gewünschte Chorführerin, die Männer maßlos verbleuen und unterkriegen. Das Obszöne, durchaus eine Triebkraft des Theaters, erscheint hier viel zu überspitzt eingesetzt. Die oratorische Schlussphase des Stückes artet im letzten Akt in einen bacchantischen Klamauk aus. Paul Kont gehört zu den österreichischen Komponisten der mittleren Generation. Er wuchs in Wien in der Kapellmeisterklasse von Hans Swarowski und Josef Krips heran. In der Komposition bildete er sich bei Josef Lechthaler und Josef Pollnauer. In Paris trieb Kont Studien bei Arthur Honegger, Darius Milhaud und Olivier Messiaen. Er schrieb zunächst vorzugsweise reine Instrumentalmusik, setzte sich mit dem Tanz auseinander und wandte sich schließlich Arbeiten für die Musikbühne zu. In diesem Jahr steht nach der Dresdner Uraufführung während der Wiener Festwochen noch die Premiere einer weiteren Oper von Kont bevor. Im Schönbrunner Schlosstheater soll das singspielhafte Traumleben aus der Taufe gehoben werden. Nicht ohne Grund beginnt die musikalische Einschätzung der Lysistrate beim Orchesterpart. Hier hat sich Kont für eine starke Bläser- und Schlagzeugbesetzung entschieden. Auch zwei Flügel werden in erster Linie schlagartig eingesetzt. Bedauerlich erscheint das Zurücktreten der Streicher. Ist hier eine Parallele zur allenthalben zu beobachtenden Unsanglichkeit. Die Musik illustriert, sie entwickelt nicht. Sie gibt einzelne und treffende Blitzlichter. Echte Ensembles und opernhafte Nummern wird man vermissen. Wohl aber dominieren Monologe und Dialoge, die bisweilen auch im Sprechton melodramatisch fortgeführt werden. Kont bekennt sich insofern zu Janáček als Vorbild, als er versucht hat, wie der große mährische Meister, sprachmelodische Gesetze für seine musikalischen Melodiefindungen anzuwenden. Gegen dieses Prinzip als solches werden gewiss keine Bedenken erhoben. Kont verlangt aber von den Sängern so extreme Lagen, vor allem bei der Titelhelden große, höchst unsangliche und unbequeme Intervalle. Er kommt nicht ohne forciertes Sprechen und Schreien aus. Aber die Singstimmen, wer schenkt uns endlich wieder einmal eine Gegenwartsoper, die den menschlichen Kehlen ihr Recht gibt? Nach den Problemen einer Literaturoper zeichnet sich hier ein weiteres, ja sehr ernstes Bedenken gegenüber dem in seinem Thema so zu bejahenden Werk ab. Noch eine Einschränkung ergibt sich insofern, als die Saftigkeit der Handlung so in den Vordergrund tritt, dass man oft vom Klamauk erschlagen wird. Die derben Äußerlichkeiten lenken in ihrer Art vom eigentlichen Hauptproblem ab und erscheinen fast als Selbstzweck, obwohl dieses Ergebnis gewiss nicht vom Autor beabsichtigt wurde. Vielleicht hat die in ihrer Konzeption konsequente, in ihrer Art sehr geradlinige Regie von Dieter Boelter-Marell eine derartige Auslegung noch unterstrichen. Imponierend in ihrer Vereinfachung waren die stilisierten Bühnenbilder von Rudolf Herrmann. Üppige Vielfalt prägte sich in den von Eva Christ entworfenen Kostümen und in der Ausstattung aus. Erstaunliches leistete der von Fritz Liebscher musikalisch perfekt vorstudierte Chor. Manfred Schnelle, ein begabter Tänzer der Staatsoper, leitete die impulsiven Gruppierungen der Tanzgruppe und des Chores. Aus der großen Zahl der Solisten sei die herausragende Titelheldin Ingeborg Kollmann positiv hervorgehoben. Klaus Tennstedt schließlich, der neueren Werken besonders aufgeschlossene Dirigent, bürgte mit dem Orchester und dem gesamten musikalischen Apparat für die exakte und vitale Wiedergabe, die bei allen Vorzügen doch nicht von den aufgetretenen ernsten Zweifeln ablenken konnte.
In unserer Sendereihe Musik und Gesellschaft verlasen wir einen Bericht von Hans Böhm aus Dresden über die Uraufführung der Lysistrate von Paul Kont in der Landesoper Sachsen. Es sprach Klaus-Dieter Lange. Uhr, Radio DDR mit dem ersten Programm. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Unsere heutige Sendung, das Komponistenporträt, ist dem Dresdner Komponisten Herbert Kollum gewidmet. Kollum gehört zu den markantesten Musikerpersönlichkeiten unserer Republik. Jedoch geht sein künstlerischer Ruf und man kann schon sagen Ruhm weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. 1914 in Leipzig geboren, studierte er in dem von Thomas Condor Straube gegründeten Kirchenmusikalischen Institut. Seine Lehrer waren neben Straube der damalige Thomas-Organist Günter Ramin im liturgischen Orgelspiel, Professor Martinsen Klavier und Johann Nepomuk David Komposition. 21-jährig wurde Kollum zum Dresdner Kreuzorganisten berufen. Damit nahm er eine der beiden bedeutendsten und begehrtesten Orgelbänke Deutschlands ein. In wenigen Tagen, am 1. April, kann er auf eine 26-jährige Tätigkeit an dieser historischen Stätte zurückblicken. Man kann heute aber nicht mehr nur vom Organisten Herbert Kollum sprechen. Seit mehr als 20 Jahren nehmen die Dresdner Kollum-Konzerte einen breiten und gewichtigen Raum im Dresdner Musikleben ein. In diesen Konzerten erlebt man den Künstler auch als virtuosen Cembalo-Spieler und als Dirigenten. Nicht zuletzt aber auch als Interpreten eigener Werke. Auch als Komponist ist Kollum in Deutschland längst kein Unbekannter mehr. Einen vorzüglichen Aufführungsapparat für seine Vokalkompositionen schuf er sich mit einem Kammerchor, den er 1946 gründete, als die grausame Dresdner Bombennacht alle Orgeln der Innenstadt zerschlagen hatte und er sich seines Instrumentes und damit seiner Tätigkeit beraubt sah. Kollums Instrumentalwerke umfassen Orgelmusik, Kammermusik verschiedener Besetzung, Instrumentalkonzerte und andere sinfonische Werke. Nicht vergessen sei seine Instrumentierung von Bachs Kunst der Fuge, die wohl mit Recht als die plastischste Bearbeitung dieses bedeutenden Werkes angesehen wird. Herbert Kollum verkörpert noch den heute leider immer seltener werdenden Typ eines Komponisten, der selbst Interpret seiner eigenen Werke sein kann. Hören wir zuerst von Herbert Kollum Präludium und Fuge C-Dur. Die Werke werden vom Komponisten an der Jämlich-Orgel der Annenkirche in Dresden gespielt.
Thank you.
Dem Präludium und dem Fuge in C-Dur folgt das Konzert in C-Dur für Cembalo und Streichorchester. Wir hören Herbert Pollen als Solisten, außerdem dirigiert er Mitglieder der Staatskapelle Dresden. Thank you.
Thank you. Thank you.